DW Menschen und Märkte.
Hoffnung für deutsche VW-Kunden, Streikrekord in Frankreich und die Hollywood-reife Flucht eines Automanagers. Das und mehr jetzt bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Becker. Als vor mehr als 3 Jahren bekannt wurde, dass Volkswagen bei den Abgaswerten seiner Dieselfahrzeuge betrogen hatte, waren nicht nur Umweltschützer empört, sondern auch Millionen VW-Kunden. Schließlich hatten ihre Autos dadurch deutlich an Wert verloren. In den USA wurde die Einigung mit den Kunden für den Konzern teuer. Rund 10 Milliarden Dollar kosteten Entschädigungen und Rückkäufe. Deutsche VW-Kunden gingen dagegen leer aus. Doch sie haben Grund zur Hoffnung, dass sich das bald ändern könnte. Denn Volkswagen und Verbraucherschützer verhandeln jetzt erstmals über einen Vergleich. Michael Orth.
Damit ist Volkswagen auf einen Weg eingeschwenkt, den der vorsitzende Richter am Oberlandesgericht Braunschweig bereits früh empfohlen hatte. VW und der Bundesverband der Verbraucherzentralen sollten zeitnah über einen Vergleich verhandeln, hatte der Richter Mitte November angeregt. Als Frist dafür hatte er den 31. Dezember 2019 genannt. In einer kurzen Mitteilung erklärten Volkswagen und der Bundesverband heute, dass sie sich auf Gespräche geeinigt hätten. Die seien allerdings noch in einem frühen Stadium und sollen außerdem vertraulich verlaufen. Bislang hatte VW sich geweigert, über einen Vergleich zu verhandeln. Bei rund 400.000 Einzelfällen, die alleine am Oberlandesgericht Braunschweig in einer sogenannten Musterfeststellungsklage verhandelt werden, sei das nicht vorstellbar, da die Fälle nicht vergleichbar seien, hatte der Konzern bisher argumentiert. Wie lange die gerade begonnenen Gespräche dauern können, ist offen. Sollten VW und der Bundesverband der Verbraucherzentralen sich einigen, könnten rund 400.000 Dieselfahrer darauf hoffen, vom Konzern entschädigt zu werden. Die Autobesitzer sehen sich von VW getäuscht. Nach Bekanntwerden der Abgasmanipulationen seien ihre Fahrzeuge deutlich im Wert gesunken, argumentieren sie.
Für die deutsche Autoindustrie ist mit dem Jahr 2019 auch ein Jahr voller Schwierigkeiten zu Ende gegangen. Bei der Elektromobilität sind andere weiter, außerdem belastet der Handelsstreit das Geschäft. Sorgen macht auch der wichtige chinesische Markt, von dem viele deutsche Hersteller abhängig sind. Denn in China sind die Absatzzahlen im vergangenen Jahr deutlich gefallen. Bei Elektroautos gab es drastische Einbrüche. Die Deutschen wollen hier trotzdem weiter zulegen. Aus Shanghai, Steffen Wurzel.
2019 war kein gutes Jahr für die Autobranche in China. In Anführungszeichen nur 26 Millionen Autos wurden 2019 verkauft, ein Minus von rund 8% im Vergleich zum Vorjahr. Für 2020 rechnet Chinas Autoherstellerverband CAAM mit einem etwas kleineren Minus. Einige Analysten sagen sogar wieder ein leichtes Plus voraus. Der Grund, warum 2019 so wenige Autos verkauft wurden in China, liegt an den Subventionen und Steuererleichterungen in den Jahren davor, erklärt Zheng Jilin von der Shanghaier Unternehmensberatung LMC Automotive. Dieser Sondereffekt habe dazu geführt, dass damals Millionen von Autos mehr verkauft wurden als üblich. 2019 dann seien es entsprechend weniger gewesen. Dieser Sondereffekt wird 2020 keine Rolle mehr spielen, sagt Zheng. Der Markt wird zur Normalität zurückkehren. Mit einem leichten Wachstum des chinesischen Automarkts von 0,6% rechnet Autoexperte Zheng dieses Jahr. Besonders gut laufen dürfte es 2020 für die drei großen deutschen Hersteller in China. Denn BMW, Daimler und Volkswagen inklusive Tochtermarken bedienen größtenteils den Premiummarkt in China. Und der boomt, sagt Paul Gong, Autoanalyst bei der Großbank UBS in Hongkong. Ganz klar, das Premium-Segment entwickelt sich in China deutlich besser als der Massenmarkt. Verglichen mit dem Durchschnitt wurden in China vergangenes Jahr 15-20% mehr Premium-Autos verkauft. Und dieser Trend dürfte sich fortsetzen. Besonders schlecht lief es in China 2019 im Bereich der Elektroautos. Hier sind die Absatzzahlen geradezu eingebrochen, in einigen Monaten um mehr als 30% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch das habe vor allem mit wieder abgeschafften Subventionen zu tun, sagen Analysten. Das bedeutet aber nicht das Ende der zuletzt boomenden chinesischen E-Autobranche, betont der Shanghaier Autoexperte Zheng Jilin. Vielmehr macht die Branche gerade eine nötige Neuausrichtung durch. Schlechte Hersteller werden dieses Jahr dicht machen und somit aussortiert. Das wird dann zu einer starken, echten E-Auto-Industrie in China führen. Bisher hat diese ja zum Teil noch ein etwas schrottiges Image. Einige chinesische E-Auto-Hersteller dürften dieses Jahr also fusionieren oder ganz pleite gehen. Die ausländischen Hersteller hingegen wollen 2020 in Sachen E-Autos voll aufdrehen in China. Volkswagen und der US-Konkurrent Tesla zum Beispiel mit neuen Elektroautowerken in Shanghai. Der Hongkonger Autoanalyst Paul Gong von der Schweizer Großbank UBS warnt davor, den chinesischen E-Auto-Boom voreilig für beendet zu erklären.
Es ist vermutlich angebrachter zu sagen, Chinas E-Auto-Wunder steht uns noch bevor. Man sollte auch nicht nur das Volumen des Marktes, also die Verkäufe, betrachten, sondern auch die Fortschritte bei der Effizienz, bei den Lieferanten und beim technologischen Fortschritt in der E-Auto-Branche.
Über den Automarkt in China berichtete Steffen Wurzel. In Frankreich können die Gewerkschafter der französischen Staatsbahn SNCF heute einen Rekord feiern. Denn noch nie haben sie so lange gestreikt. Der heutige Donnerstag ist der 29. Streiktag. Der bisherige Rekord lag bei 28 Tagen in den Jahren 1986 und 87. Damals wurde über neue Tarifgruppen gestritten. Heute geht es um die Rentenreform des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Eine Einigung ist dabei noch nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Nach Macrons Neujahrsansprache hat die größte Eisenbahnergewerkschaft ihren Streikwillen noch einmal bekräftigt. Aus Paris, Sabine Wachs.
Seit fast einem Monat geht er nun, der Streik bei der französischen Bahn und bei den Pariser Verkehrsbetrieben. Auch an diesem Donnerstag fahren nur rund 50% der Schnellzüge und etwa ein Drittel der Regionalzüge. Der Pariser Metroverkehr läuft eingeschränkt. Zwar ist nur noch eine Linie komplett geschlossen, die meisten anderen U-Bahnen fahren allerdings nur zu den Stoßzeiten, am Morgen und am Abend. Der Geduldsfaden bei vielen Parisern, er wird immer dünner. Es ist wirklich kompliziert. Ich bin am 31. Dezember aus China zurückgekommen, erzählt diese junge Frau am Pariser Bahnhof Saint-Lazare. Ich hatte 3 Koffer dabei und musste vom Flughafen in die Stadt. Es fuhr nichts. Das war nervig. Geht es nach der linken Hardliner-Gewerkschaft CGT, dann wird das auch erstmal so weitergehen. Nach der Silvesteransprache von Frankreichs Präsident Macron rief CGT-Chef Philippe Martinez am Neujahrstag alle Französinnen und Franzosen zum weiteren Streik auf. Und zwar überall. Sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Ich hatte das Gefühl, diese Worte schon 1000 Mal gehört zu haben. Er hat nichts Neues gesagt zu dieser Reform. Wir haben einen Präsidenten, der nur in seiner eigenen Blase lebt, der glaubt, dass alles super läuft in diesem Land. Es gibt für ihn keine Demonstrationen, keine Gelbwesten, keine Streiks, keine Armut. Macron hat die Fronten mit seiner Ansprache noch weiter verhärtet, statt die Situation im Streit um die Rentenreform zu entspannen. Der Präsident erklärte zwar, er sehe und er höre die Ängste und den Widerstand gegen diese Veränderung, deshalb aber das Reformvorhaben aufgeben, das werde er nicht. Das wäre Verrat an unseren Kindern. Unsere Kinder und deren Kinder müssten den hohen Preis für diesen Verzicht zahlen. Deswegen muss diese Reform zu Ende gebracht werden. Dazu habe ich mich vor den Französinnen und Franzosen verpflichtet und die Regierung wird die Reform umsetzen. Denn sie ist ein Projekt der Gleichheit und des sozialen Fortschritts. Nicht nur die Hardliner-Gewerkschaft CGT, die immer noch den Rückzug der Reform fordert, auch die liberalen Gewerkschaften, die im Kern hinter der Vereinheitlichung des Rentenkassensystems stehen, hatten anderes von Macron erwartet. Zumindest Zugeständnisse bei dem hochumstrittenen Thema des Gleichgewichtsalters wollten sie hören. Gesetzlich sollen Arbeitnehmer auch nach der Reform weiter mit 62 Jahren in Rente gehen können, die volle Rente allerdings erst mit 64 beziehen. So soll die Finanzierung der Renten auch in Zukunft gesichert werden.
C'est la base de la solidarité entre nos générations.
Das ist die Basis der Solidarität zwischen den Generationen. Es heißt, dass diejenigen, die arbeiten, sicherstellen, dass die Renten finanziert werden können. In einer Welt, in der Menschen immer später anfangen zu arbeiten und immer länger leben, ist das unerlässlich, erklärte Präsident Macron. Er forderte seinen Premierminister und die willigen, sprich liberalen Gewerkschaften auf, schnell einen Kompromiss zu finden. Am 7. Januar finden die nächsten Verhandlungen statt. Wir erwarten am 7. Januar eine Lösung im Streit um das Gleichgewichtsalter. Kein Gleichgewichtsalter. Das ist unsere erste Bedingung für neue Verhandlungen, sagt Dominique Corona von der moderaten Gewerkschaft UNSA. Die Regierung will in diesem Punkt so lange nicht nachgeben, bis die Gewerkschaften ein anderes, überzeugendes Konzept zur zukünftigen Finanzierung des Rentensystems vorgelegt haben. Ein Ergebnis in der nächsten Verhandlungsrunde ist daher unwahrscheinlich. Die linken Gewerkschaften haben bereits ab dem 7. Januar zu Blockaden von Ölraffinerien im ganzen Land aufgerufen. Neue, nationale und berufsübergreifende Großdemonstrationen sind schon für den 9. Januar angekündigt.
Aus Paris berichtete Sabine Wachs. Die folgende Geschichte hat alle Elemente eines Krimis. In einer spektakulären Nacht-und-Nebel-Aktion ist der Automanager Carlos Ghosn kurz vor Neujahr aus Japan geflohen. Dort ist der frühere Chef der Autohersteller Allianz Renault Nissan Mitsubishi wegen Betrugs angeklagt. Lange saß er in Tokio in Untersuchungshaft, dann folgten Hausarrest und ständige Überwachung. Trotzdem gelang Ghosn, der über die französische, libanesische und brasilianische Staatsbürgerschaft verfügt, am Montag die Flucht mit einem Privatjet und unter noch ungeklärten Umständen. Am Dienstag meldete sich Ghosn dann aus dem Libanon und erhob schwere Vorwürfe gegen Japan. Martin Fritz berichtet.
Ich bin jetzt im Libanon und werde nicht mehr als Geisel des manipulierten japanischen Justizsystems festgehalten, teilte Carlos Ghosn über seine PR-Agentur mit. Er sei nicht vor der Justiz geflohen, erklärte er weiter, er habe sich von Ungerechtigkeit und politischer Verfolgung befreit. Ihm seien grundlegende Rechte verwehrt worden, nun könne er frei kommunizieren. Schon nächste Woche werde er damit beginnen, sagte Ghosn. Die Nachricht von seiner heimlichen Ausreise schlug in Japan wie eine Bombe ein. Sein Anwalt zeigte sich verblüfft, er habe vorher nichts gewusst. Die japanische Grenzbehörde teilte mit, sie hätte keinen Nachweis für die Ausreise von Ghosn. Das Justizministerium gab sich kleinlaut. Über eine Auslieferung von Ghosn müsste man verhandeln, da es kein Abkommen mit dem Libanon gebe. Das hatte Ghosn sicher bedacht, als er sich für den Libanon als Zufluchtsort entschied. Er besitzt einen libanesischen Pass, auch seine Frau stammt von dort. Japanische Bürger zeigten sich bei einer Straßenumfrage ebenfalls überrascht. Ich denke, er ist geflohen, weil er irgendetwas getan hat. Wer flieht, gewinnt. Ich beneide Leute, die Geld haben, sagte eine 47-jährige Japanerin. Als normaler Bürger wünsche ich mir, dass Ghosn die Wahrheit in seinen eigenen Worten enthüllt, meinte ein 44-jähriger Japaner. Die Antworten zeigen, wie sehr der Fall Ghosn die öffentliche Meinung in Japan spaltet. Die Staatsanwaltschaft hat in 4 Punkten Anklage gegen den Ex-Chef von Nissan, Renault und Mitsubishi erhoben. Unter anderem soll er sein Gehalt nicht vollständig der Börse gemeldet, private Anlageverluste auf Nissan übertragen und Gelder von Nissan veruntreut haben. Der Automanager hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Er sei das Opfer einer Gruppe von Nissan-Managern, die eine Fusion mit dem Mutterkonzern Renault verhindern wollte, sagte er im April in einer Videobotschaft.
This is a conspiracy. This is not about, again, greed. This is not about dictatorship.
Es ist eine Verschwörung. Es hat nichts mit Gier oder einer Diktatur zu tun. Es ist ein Komplott, ein Verrat. Und warum ist das passiert? Es gab eine Angst, dass die geplante Verschmelzung von Nissan mit Renault einige Leute bedroht und schließlich die Autonomie von Nissan gefährdet. 129 Tage lang saß Ghosn in Einzelhaft, ohne einen Anwalt zu sehen. Danach kam er unter strengen Auflagen frei, wurde überwacht und durfte nicht einmal seine Frau treffen. Doch die japanische Justiz erzählt eine andere Geschichte. Ghosn habe Nissan vor 20 Jahren mit drastischen Kostenkürzungen vor dem Untergang gerettet und sich danach zu einem Herrscher aufgeschwungen, der seine absolute Macht zur Selbstbedienung genutzt habe. Deswegen sollte ihm ab April in 2 Verfahren der Prozess gemacht werden. Bis zu 15 Jahre Gefängnis waren als Strafe möglich. Daraus wird wohl jetzt nichts. Was Japan von Ghosn bleibt, ist die Kautionszahlung von 12,3 Millionen Euro. So viel kostete Ghosn seine Freiheit.
Martin Fritz berichtete aus Japan. In Japan war Ghosn früher ein Star unter den Managern. Nachdem er Nissan vor der Pleite gerettet hatte, gab es sogar einen Comic mit ihm. Auch in Frankreich war Ghosn ein bekanntes Gesicht. Als Chef des Autobauers Renault verfügte er über gute Verbindungen zur Politik. Trotzdem will die französische Regierung von Ghosns Flucht aus Japan nichts gewusst haben und ist auch nicht an einer Auslieferung des Managers interessiert. Stefanie Markert.
Paris wird keinen Auslieferungsantrag an den Libanon stellen. Sollte Monsieur Ghosn von allein nach Frankreich reisen, würde er zudem auch nicht an Japan ausgeliefert werden. Das erklärte heute live auf einem französischen TV-Nachrichtensender die Staatssekretärin aus dem Wirtschaftsministerium Agnès Pannier-Runacher. Frankreich liefere seine Bürger nie aus und für den Ex-Renault-, Nissan- und Mitsubishi-Chef gelten dieselben Spielregeln wie für jedermann. Die ranghohe Vertreterin des Ministeriums erklärte aber, sie teile Ghosns Einschätzung nicht, er werde in Japan vorverurteilt. Japan sei ein Rechtsstaat und niemand stehe über dem Gesetz. Sie drückte ihr Missfallen aus, dass sich der frühere Topmanager der japanischen Justiz entziehe. Seine Flucht erscheine ihr wie aus einem Roman. Die Behörden hätten davon aus der Presse erfahren, heißt es offiziell auch aus dem französischen Außenministerium. Man habe Ghosn in Tokio konsularisch betreut und ihm geholfen, Medikamente zu besorgen sowie um Erleichterungen seines Hausarrests gebeten und das auf Anweisung von ganz oben. Ghosn soll einen zweiten französischen Pass für seine Flucht benutzt haben. Die sorgt in Frankreich weiter für Schlagzeilen.
Aus Frankreich berichtete Stefanie Markert. Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. In der Technik war Michael Springer, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.